Eltern ist das Ende der Nacht. Nicht überall, aber in den meisten Dichtungen der Christenheit wird heute Erntetag gefeiert. Und ich möchte dabei auf zwei Dinge eingehen, die in der heutigen Zeit versäumt werden, die aber zu dieser, zu dem Fest gehören. Zuerst lesen wir einmal im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Die Feste des Herrn, die ihr als heilige Festversammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Es gibt tausende Feste auf dieser Welt. Jede Kultur, jede Religion, hat seine eigenen Gründe zum Feiern. Neben diesen vielen tausend verschiedenen Festen gibt es 7 Feste, die Gott selber eingesetzt hat, und die sind im Heiligen. Ich will nicht auf die einzelnen eingehen, sondern nur auf dieses eine. Aber eine Sache vorneweg. Als erstes Fest, was von Gott angesprochen wird, ist der Sabbattag genannt. Und das wiederholt sich jede Woche. Wir leben ja hier in einer christlich abendländischen Tradition und Kultur. Und das hat diese jüdisch-christlichen Wurzeln. Und da gehört es zur Selbstverständlichkeit, dass jede Woche dieser eine heilige Tag als Tag der Ruhe gefeiert wird. Wenn man die momentane Entwicklung sieht, kann man feststellen, dass die Abkehr von christlichem Glauben innerhalb weniger Jahre dazu geführt hat, dass man die Wurzeln fast schon vergessen hat. Und es gab immer wieder solche Zeiten, wo man aktiv versucht hat, diese christlich-jüdische Tradition zu zerstören. Das erste Mal in der Französischen Revolution, später auch in der Zeit des Kommunismus, hat man versucht, von diesem Tagerhythmus abzuweichen. Stattdessen eine 10-Tage-Woche einzuführen, mit einer ganz neuen Zählung, um diese christlichen Traditionen zu zerstören. Godzilla hat aber solche Zeiten eingerichtet. Wir können in diesem Kapitel lesen, dass sie ihm heilig sind und dass er seinem Volk den Auftrag gibt, diese heilige Tradition auch festzuhalten. Das letzte von diesen 7 Festen ist das Erntefest. Bis heute feiern das die Juden als Laubhüttenfest und leben dort 7 Tage. Was ist der Sinn? Warum muss man 7 Tage aus seinem Zelt oder aus seinem Haus oder aus seiner Hütte einmal raus und dann in solchen...
Das ist die Erinnerung an die Wüstenzeit, die die Israeliten durchlitten oder erlebt hatten. Und immer wieder der Rückblick, dass sie damals in Zelten wohnten und immer weitergezogen. So einfach.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich, weil in der Wüste gab es ja auch keinen Glauben.
Nee, aber dieses einfache Leben symbolisch vielleicht.
Ich denke, dass die Menschen einfach sehen, was auf der Welt gibt es, in Natur, was hat Gott gemacht, um dankbar sein.
Wer macht sowas denn spontan?
Wenn man zeltet.
Jedes Kind baut sich
irgendwas.
Und wenn Gott seinem Volk diese Wüste erweckt hat, einmal 7 Tage lang in solchen ganz einfachen Verhältnissen zu leben, dann denke ich, ist der Sinn dahinter, wirklich zu werden wie die Kinder. Ich bin deswegen überzeugt davon, dass das so ist, weil Jesus ja als Gegenbeispiel dieses Gleichnis vom reichen Kornbauern erzählt. Der am Ende der Erntezeit, wo er ganz viel geerntet hat, eben gerade keinen Platz für Dankbarkeit hat, sondern die Sorgen des Alltags bestimmen sein Leben. Was soll ich machen? Ich kann die Ernte nicht unterbringen. Ich muss eine ganze Nacht überlegen, kann ich mehr schlafen? Dann kommt die Idee, ich werde meine ganzen Scheunen kaputt machen, niederreißen und neue bauen, die so groß sind, dass ich alles vernünftig unterbringe. Handelt so ein Kind. Ich erinnere mich gut an die Zeit, wo ich mit meinem Bruder im Wald Buden gebaut habe. Wie viel Mühe haben wir uns gemacht? Wie oft sind wir nachmittags losgezogen und haben Dinge hin und her geschleppt, Werkzeug und Bäume. Und dann war immer was anderes wichtiger und die Sache ist einfach in Vergessenheit geraten. Trotzdem, diese Verschwendung. Einfach.
Aber bei Jüde ihm, was?
Dieser reiche Bauer hat einfach keine Zeit für Dankbarkeit. Sein Tagesgeschäft macht ihn so zu, dass ihn am Ende gar nichts bringt. Gottes Urteil ist über ihn. Na, heute Nacht wird man deine Seele verloren. Wir haben vorhin gehört, dass das Volk Israel, als es in dieses Land, in das verheißene Land gekommen ist, diese ganze Fülle von Gottes Segen einfach geschenkt gekriegt hat. Waren sie dankbar?
Nein.
Jedenfalls nicht lange. Gottes Plan war ja ein anderer gewesen, dass sie nach diesen vielen Jahrhunderten der Unterdrückung und des Mangels und des Elendes in seiner Gegenwart fröhlich sein sollten. Wir haben das richtig gehört. Einer hat gesagt, auch am Ende der DDR war das so. Vorher waren 40 Jahre Mangelwirtschaft. Danach sind wir überschüttet worden von allen möglichen Gütern und Möglichkeiten und
Urlaubszielen.
Aber vielen Menschen ist das heute längst schon über und man ist unzufrieden und wünscht sich sogar diese verrückten
Zeiten.
Das zeigt uns, seit Israels Zeiten hat sich nicht viel geändert. Und ich denke, auch für viele Flüchtlinge ist das eine ähnliche Situation. Unter welchen schwierigen Bedingungen sind die meisten einmal weggezogen? Also mit großen Hoffnungen und einer glücklichen ersten Zeit, aber nicht viel später, ist bei den allermeisten eine große Unzufriedenheit. Das gefällt nicht und jenes könnte alles sein. Und der Gedanke gegenüber Gott ist was? Diese Muren gewichen, wie das das Volk Israel hatte, was nie zufrieden war. Dabei hatte Gott mit diesem Fest eine klare Regel verbunden. Das macht das Erntedankfest wirklich zu einer Besonderheit gegenüber den anderen Festen. Dieses Erntefest hat nämlich eine besondere Regel, dass das hebt das Fest von allen anderen sechs Festen ab. Und zwar lesen wir das in Vers 22. Kapitel 23, Vers 22. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, sollst du den Rand deines Feldes nicht gänzlich erwärmen. Und sollst keine Nadel in deinem Ernte halten. Für den Armen und für den Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich möchte das Erntedankfest heute nutzen, an diese Regel zu erinnern. Die Bemühungen, die Ordnungen Gottes außer Kraft zu setzen, haben ja nie aufgehört. Es gab nicht nur Bemühungen, die den heiligen Ruhetag aus der Woche zu entfernen, sondern man kann eigentlich bei jedem Fest beobachten, dass es immer wieder Bestrebungen gibt, diese Feste zu beschneiden oder mit irgendwas anderem zu ersetzen. Was das Erntedankfest betrifft, kennen einige, die hier im Osten aufgewachsen sind, noch diesen dummen Spruch aus sozialistischen Zeiten. Auch ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Und auch so eine dumme Sprüche waren einfach nur stolz. Aber solche Bestrebungen waren nicht nur in der kommunistischen Zeit, sondern auch heute. Wenn ich so in den letzten 20 Jahren mich umsehe, wird fast nirgends mehr ein Erntedankfest gefeiert. Aber jedes Dorf feiert ein Erntefest. Die ernsthafte Frage, denkt jemand wirklich ohne Dankbarkeit, ist das dadurch besser? Wenn wir an dieses Jahr denken, mit dem bisschen ungewöhnlichen Wetter, hören wir vor allem Klagen. So eine große Katastrophe, so eine Belastung für die Bauern, so wenig geerntet, dann frage ich mich, wie passt das zusammen, dass jedes Jahr in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen, das heißt 1,8 Milliarden Kilogramm Backwaren weggeschmissen werden. Das heißt, auf jeden Bürger kommen im Jahr mehrere hundert Kilogramm weggeschmissen, das gedeutet. Und dann muss man noch lernen, dass man so schlecht geerntet hat. Hat jemand beobachtet, dass solche Mengen an Früchten, und zwar an allen Früchten in diesem Jahr, seit Menschengedenken niemals in Deutschland gewachsen sind? Wir haben aber einige Grundstücke in Pfirsichbäumen. Wenn die anderen Jahre so groß waren, dann war man schon ganz zufrieden. Dieses Jahr waren viele noch größer als das und süßer als man die Sorte laden kann. Kleine Nebenwirkungen von dieser enormen Trockenheit und Hitze. Kann sich jemand erinnern, schon mal so viele Kirschen geerntet haben? Oder Äpfel oder Weintrauben? Aber man hört nichts, dass jemand oder gar das ganze Volk dankbar ist dafür. Und bei diesem Hintergrund ist diese Anordnung Gottes am Ende der Erntezeit ausreichend übrig zu lassen für die Armen und für die Flüchtlinge. Das, was sich unser Volk eigentlich neu auf die Fahne schreiben musste. Man jammert über diese paar Milliarden, die die Integration der Flüchtlinge gekostet hat. Natürlich eine Milliarde ist so viel, dass keiner von uns das jemals verbrauchen kann. Aber wenn wir das auf die Wirtschaftsleistung Deutschlands einmal hochrechnen, dann ist das mir gerade so viel wie der Feldrand, den Gott angeordnet hat, um mich selber abzuhandeln. Und das ist unsere erste Regel. Dankbarkeit ist erst, wenn wir bereit sind, mit anderen wenigstens ein Stück zu teilen. Und das sind wir Gott schuldig. Und die zweite Sache. Neues Testament, 1. Timotheusbrief. Da lesen wir in Kapitel 4. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffend des eigenen Gewissens sie mit einem Brenneisen gehindert sind. Sie verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat, zur Annehmung mit einer Sagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein. Aufgezogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, 1 bis 6. Die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Indem sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Dieses Wort des Apostels Paulus spricht ausdrücklich von den späteren Zeiten. Wie waren denn die früheren Zeiten? Ich meine, die früheren heißen die früheren Zeiten aus Paulus, aus der Sicht von Paulus. Gehen wir einmal in die Apostelgeschichte, Kapitel 2. Da lesen wir ab Vers 42. Sie beharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und den Gebeten. Es kam aber jede Seele Furcht an und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, welche glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften ihre Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgendein Bedürfnis hatte. Und indem sie einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu der Gemeinde hinzu, die gerettet werden soll. Das sind die frühen Zeichen der Gemeinde. So einfach und kindlich, wie ich das vorhin gerade beschrieben hatte. Dankbar miteinander teilen und genießen. Gemeinsam vor Gott zu leben. Und er selber gibt seinen Segen dazu. Es geschehen Zeichen und Wunder. Und die Leute von draußen können das gut aushalten. Einige Zeit später, und einige Zeit meint wirklich schon nur wenige Jahre später, diese Einfachheit vorbei. Und das nennt der Apostel die späteren Zeiten. Und bis heute ist das nicht besser geworden. Ich will einmal auf zwei Dinge noch einmal besonderes Augenmerk legen. dass etliche von Glauben abfallen werden, indem, das heißt dadurch, dass sie achten auf die trügerischen Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Das heißt, in die Gemeinde Gottes kommen betrügerische Lehren und dämonische Ideen. 1. Timotheus.
Ja.
4,2. Und wenn wir dann zwei Verse später lesen, was der Inhalt dieser Lehre ist, dann merken wir, dass das bis heute nicht aufgehört hat. Gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Bis heute hat es nicht aufgehört. Falsche Lehre, dass bestimmte Sachen unrein sind. Millionen Menschen essen kein Schweinefleisch. Andere Millionen kein Rindfleisch. Die nächsten Millionen gar kein Fleisch. Und jeder begründet das mit der ganz festen Überzeugung, dass das die einzige richtige Art ist zu leben. Und heute wird es mit noch verrückteren Dingen verbunden, welche Pflanzen man auch vermeiden muss. Tausende essen kein Weizenmehl. Und wer sich erstmal dieser falschen Religion übergeben hat, der wird merken, dass es noch kein Ende gibt. Immer mehr Dinge, die man unbedingt vermeiden muss oder andersrum, die man unbedingt essen muss. Auch da, sage ich, gibt es zwei Richtungen. Es gibt die Gesundheitsapostel. Am besten alles roh und direkt von der Wiese. Und die anderen glauben das Gegenteil, dass man nur das frisst, was die Werbung ihnen anbietet. Am besten jeden Tag Hamburger und Coca-Cola. Und eines ist so dämonisch wie das andere. Bei beide Richtungen grausen lassen diesen ganz einfachen Weg der
Dankbarkeit
und der Heiligkeit. Weil jede Speise wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Das erinnert man sich wieder an ein anderes Wort von Jesus. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes gibt. Praktisch kann das so aussehen, wie es der Apostel Paulus so beschreibt. Praktisch kann diese heilige Leben so aussehen, wenn er sagt, ich habe gelernt, beides anzunehmen, sowohl Mangel zu haben, als auch im Überfluss zu leben. Und das ist das Beispiel, das der Apostel Paulus selber gibt, was es heißt, ein heiliges Leben zu führen. Er sagt von sich, ich habe gelernt, sowohl Mangel zu haben, als auch Überfluss. Es gibt nicht wenige Leute, die haben ganz schlechte Laune, wenn sie nicht genügend gegessen haben. Beim Kind ist das normal. In unserer Region, wo es eigentlich immer Überfluss gibt, sollte man so viel genießen, dass man auch mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag oder vielleicht auch mehrere Tage mal ohne zu essen auskommt, ohne dass das unser Laune kaputt macht. Es gibt andere Leute, die kommen nicht in den Tag, wenn sie nicht früh ihre Kanne Kaffee getrunken haben. Man kann das dankbar genießen, aber wir sollten das nicht abhängig machen von sich. Und das ist die zweite Seite, auf die wir achten müssen. Das erste ist, das, was Gott uns schenkt, muss uns dazu führen, dass wir bereitwillig mit anderen teilen. Teilen heißt nicht, sich berauben lassen. Die Regel für das Volk Israel war, sie sollen den Rand ihres Feldes nicht mit abernten. Und sie sollen das, was beim Ernten runterfällt, nicht extra noch nachsehen. Es war ihnen nicht gesagt, wartet, bis Diebe und Räuber alles genommen haben. Und mit den Resten müsst ihr dann zufrieden und dankbar sein. Das darf man auch für sich nicht verwechseln. Die zweite Sache. Alles, was Gott gegeben hat, sollen wir dankbar auseinandernehmen. Wer nicht in Japan aufgewachsen ist, für den ist es wahrscheinlich schwierig, immer rohen Fisch zu essen. Aber wenn wir mal eingeladen werden, sollten wir das genauso dankbar annehmen, wie unser deutsches Bratwurst und Sauerkraut. Wissend, dass das Wort Gottes und das Gebet die Grundlage sind.
Warte euch!
Wenn wir heute Dankopfer einsammeln, würde ich extra die Gelegenheit geben, dass wir wirklich einmal Dank opfern. Einmal von dem, was Gott uns gegeben hat, mit anderen zu teilen.